Übersetzung. Der große Weise Narada sagte, wenn ein Lebewesen geboren wird, um sich im hingebungsvollen Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes zu beschäftigen, die der höchste Kontrollierende ist, werden seine Geburt und all seine fruchtbringenden Handlungen, seine Lebensdauer, sein Geist und seine Worte allesamt wirklich vollkommen. Erläuterung. In diesem Vers ist das Wort Nrinam sehr wichtig. Es gibt viele andere Geburten, außer der menschlichen Geburt. Doch Narada spricht hier insbesondere von der menschlichen Geburt. Unter den Menschen gibt es verschiedene Arten. Von diesen werden diejenigen, die im spirituellen Bewusstsein oder Krishna-Bewusstsein fortgeschritten sind, Arians genannt. Von den Arians ist jemand, der sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt, am erfolgreichsten im Leben. Das Wort Nrinam weist darauf hin, dass von niederen Tieren nicht erwartet wird, dass sie sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigen. Aber in einer vollkommenen menschlichen Gesellschaft sollte sich jeder dem hingebungsvollen Dienst des Herrn widmen. Es ist gleichgültig, ob man arm oder reich, mit schwarzer oder weißer Hautfarbe geboren wird. Es mag für jemanden, der in der menschlichen Gesellschaft geboren worden ist, viele materielle Unterschiede geben. Doch jeder sollte sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigen. Gegenwärtig haben die zivilisierten Nationen um der wirtschaftlichen Entwicklung willen das Gottesbewusstsein total aufgegeben. Sie sind nicht mehr daran interessiert, Gottesbewusstsein zu fördern. Ihre Vorfahren befolgten noch religiöse Prinzipien. Ob Hindu, Mohammedaner, Buddhist, Jude oder was auch immer, jeder gehört irgendeiner Religion an. Wirkliche Religion jedoch bedeutet, gottesbewusst zu werden. Es ist hier besonders erwähnt, dass die Geburt erfolgreich ist, wenn man sich für Krishna-Bewusstsein interessiert. Tätigkeiten sind erfolgreich, wenn sie im Dienst des Herrn münden. Philosophische oder gedankliche Spekulation ist erfolgreich, wenn sie sich damit befasst, die höchste Persönlichkeit Gottes zu verstehen. Die Sinne sind wertvoll, wenn man sie im Dienst des Herrn beschäftigt. Tatsächlich bedeutet hingebungsvoller Dienst, die Sinne im Dienst des Herrn zu beschäftigen. Gegenwärtig sind unsere Sinne nicht gereinigt. Deshalb widmen unsere Sinne sich dem Dienst der Gesellschaft, Freundschaft, Liebe, Politik, Soziologie und so weiter und so fort. Wenn sich die Sinne jedoch im Dienst des Herrn beschäftigen, erlangt man Bhakti oder hingebungsvollen Dienst. Im nächsten Vers werden diese Angelegenheiten deutlich erklärt. Als ein großer Geweihter Sri Chaitanya Mahaprabhu den Herrn sah, sagte er, dass alle seine Wünsche erfüllt seien. Er sagte, heute ist alles Glück verheißend. Heute haben mein Geburtsort und meine Nachbarschaft vollständige Herrlichkeit erlangt. Heute sind meine Sinne von meinen Augen bis hinab zu meinen Zehen vom Glück begünstigt. Heute ist mein Leben erfolgreich geworden, da ich die Lotusfüße, die von der Glücksgöttin verehrt werden, sehen durfte. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyate Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadeta Radha Sivasati Gauravakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Noch einmal den Text. Narada Uvacha, Tat Janma Tani Karmani, Tat Ayus Tanmano Vacha, Mrinam Yena Hivishvatma, Sevyate Hari Ishvara. Der große Weise Narada sagte: Wenn ein Lebewesen geboren wird, um sich im hingebungsvollen Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes zu beschäftigen, die der höchste Kontrollierende ist, werden seine Geburt und all seine fruchtbringenden Handlungen, seine Lebensdauer, sein Geist und seine Worte allesamt wirklich vollkommen. Wir haben schon mehrere Definitionen für Vollkommenheit gehört, entsprechend unseres gesellschaftlichen Hintergrundes. Hier hören wir jetzt eine Definition der Vollkommenheit aus der Sicht oder aus spiritueller Sicht, aus einer spirituellen Perspektive. In unserer Gesellschaft gilt man als vollkommen, wenn man bekannt wird oder vermögend wird, wenn man gegen die Gesellschaft erfolgreich protestieren kann, gilt man auch unter bestimmten Kreisen als vollkommen. Unter anderen Kreisen gilt man als vollkommen, wenn man genügend große Muskeln entwickelt hat, um in relativ kurzer Zeit um ein Feld herumzulaufen. Und so könnte man eine lange Liste von Vollkommenheit geben, die je nachdem, wie jemand in diese Welt hineinschaut, als Vollkommenheit angesehen werden. Diese Vollkommenheiten sind jedoch, wie man schon sicherlich sich Gedanken gemacht hat, äußerst relativ. Das heißt, was einer als vollkommen ansieht oder ein Kreis von Menschen als vollkommen ansieht, ist unter dem anderen Kreis verpönt und wird als unvollkommen behandelt. Es gibt in der Sanskrit-Literatur, die sich ein bisschen über die Psychologie des Menschen Gedanken macht, eine interessante kleine Geschichte. Und zwar von einem Heiligen, der in transzendentaler Gottesschau oder Gottessicht seine Orientierung verloren hat und neben der Straße unter einem Baum sitzt, vertieft in seine ekstatischen Verwirklichungen. So ein Dieb kommt vorbei und betrachtet ihn und in ihm einen unerfolgreichen Dieb. Er sagt: Oh Bruder, du hast dir wahrscheinlich zu viel eingesteckt, hast zu schnell gelaufen, bist ein bisschen in Atemnot geraten und jetzt unter dem Baum geendet. Aus Schwäche. Gut, dass ich nicht so viel, dass ich weiß, wo mein Maß ist, sagt dieser Dieb. So, im nächsten Augenblick kommt ein völlig vom Reiswein beseelter Betrunkener vorbei und sieht den Heiligen und denkt also, nach seiner Sicht ist das auch ein völlig vollgelaufener, betrunkener Reiswein-Fanatiker und sagt sich: Oh Bruder, du hast zu viel Reiswein getrunken, zum Glück kenne ich noch das Maß und darf hoffen, dass ich noch vor Morgengrauen in meine Behausung zurückfinde. Du aber bist zu betrunken und bist jetzt unter der Palme zusammengesackt. So, Atmano Manyate Jagat. Jeder sieht, dass die Welt nach seiner begrenzten oder bedingten Sicht. Es kam dann ein Transzendentalist vorbei, der die Ekstase des Heiligen sofort verstand und sich sofort neben ihn setzte, begeistert davon, dass jemand eine so hohe Stufe des Gottesbewusstseins erlangt hatte, und anfing sagt den Hare Krishna Mahamantra zu chanten in seiner Gegenwart. So, die Sicht der Vollkommenheit, die hier in dieser transzendentalen Runde des Intensivlagers gepflegt wird, ist eine andere, wird nur wenigen Menschen einsichtig sein. Die meisten Menschen werden dran vorbeigehen an der spirituellen Verwirklichung. In der Bhagavad Gita heißt es, dass für die meisten Menschen das, was die Zeit des Erwachens für den Transzendentalisten ist, also was wichtig ist für den Transzendentalisten, für die meisten Menschen ist das die Nacht. Das heißt, völlig unwichtig, da macht man die Augen zu und schläft. Werden wenige Leute das, was wir in diesem Ferienlager praktizieren, nämlich Krishna-Bewusstsein und die Vermittlung von Krishna-Bewusstsein, beziehungsweise die Sache der Annäherung ans Krishna-Bewusstsein, wenn ich das von der Perspektive unserer Gäste betrachten darf. Die wenigsten Menschen werden das für tatsächlich wertvoll erachten, weil sie andere Definitionen von Vollkommenheit in ihrem Leben angenommen haben. Nun, ich möchte hier nochmal den Text vorlesen. Wenn ein Lebewesen geboren wird, um sich im hingebungsvollen Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes zu beschäftigen, die der höchste Kontrollierende ist, werden seine Geburt und all seine Handlung, seine Lebensdauer, sein Geist und seine Worte wirklich vollkommen. Das ist also, hier hören wir, dass sich jemand, der sich mit all seinen Sinnen in Krishnas Dienst beschäftigt, die eigentliche Stufe des menschlichen Lebens, die wirkliche Vollkommenheit der Existenz erlangt. Und ich möchte kurz einige Gründe geben, die für diese Definition sprechen. Denn es sind, denn es ist ja wichtig, wir werden hier zumindest die, die aus einem westlichen Kulturkreis kommen, mit einer gänzlich anderen Wertbestimmung konfrontiert. Und wie wir im Ferienlager noch merken werden, wird dies immer dichter an uns heranrücken, sodass wir uns am Ende des Ferienlagers tatsächlich die Frage stellen, ist dies etwas, was mein Leben weiterhin bestimmen wird, oder ist es etwas, was ich vielleicht als nicht so vollkommen erachte und deswegen eigentlich nicht so befolge. Ich möchte noch zu Anfang einen zweiten Punkt machen. In der Einladung heißt heißt diese Woche ein Ferienlager. Als ich das allererste Mal eingeladen wurde zum Ferienlager, war ich noch ziemlich jung. Ich glaube, es gibt das Ferienlager jetzt schon seit wie vielen Jahren? 6 Jahren? Seit 9 Jahren. Und ich musste mich erinnern an das, was ich halt mit dem Begriff Ferienlager verband. Sonne, Meer, Quallen drin, Langweile, viel schlafen, Bonbons, Freundinnen, Sonnenbrand, Nivea-Creme, Joghurt, Tanzparty, Alpenhörner, der Vierwaldstätter See, der zu kalt war zum Baden, Surfing in Hawaii, das habe ich auch mal gemacht im Ferienlager. Ich dachte, was für ein Name, Ferienlager, das ist doch, wir sind doch im Krishna-Bewusstsein hier. Diese Eindrücke, also merkte ich dann, waren auch nicht gerechtfertigt. Das Ferienlager ist im Grunde genommen etwas, was in den Yoga-Schriften erwähnt wird als Samadhi, Versenkung. Und zwar wird diese Versenkung ins spirituelle Leben dadurch erstrebt, dass im Ferienlager den Teilnehmern Möglichkeiten angeboten werden, spirituelle Sinneseindrücke zu machen. Yoga wird eigentlich definiert als das, was die Sinne mit spirituellen Erfahrungen überflutet. Wir haben 5 wissenserwerbende Sinne und 5 aktive Sinne. die wissenserwerbenden Sinne sind die Augen, die Nase, die, das Gehörorgan, die Tastsinn, den Tastsinn und noch einen anderen Sinn, den Geschmackssinn. So in einem im spirituellen Leben versucht man, nicht mehr materielle Objekte vor diese Sinne zu stellen, sodass die Erfahrung nicht mehr materiell bleibt, sondern spirituelle Dinge. Wir hören zum Beispiel aus den transzendentalen Schriften. Wir schmecken Nahrungsmittel, die zu Krishna geweiht worden sind. Wir sehen die transzendentalen Bilder der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und wenn wir in die Welt hineinsehen, hier zum Beispiel in die Natur, verstehen wir oder sehen wir durch die Augen des Wissens, dass die Natur eines der Energien Gottes ist, nicht losgelöst von ihm, sondern verbunden. Wir berühren, es ist interessant, wie beschrieben wird, wie der Berührungssinn mit spirituellen Dingen beschäftigt ist. Das heißt, wenn man Gemeinschaft pflegt mit Menschen, berührt man sie automatisch. Man stößt gegen sie, man stolpert vielleicht, im Ferienlager kommt das oft vor, wenn man seinen Schlafplatz aufsucht und dann kann es sein, dass man in Berührung kommt mit Menschen. So wird also der Berührungssinn geläutert, indem man eben mit Transzendentalisten Gemeinschaft hat. So sollen dann auch danach die aktiven Sinne spiritualisiert werden. Die aktiven Sinne sind die Sinne der Lokomotion, das heißt der Fortbewegung, der Beine, die Sinne der, des Annehmens, das, die beim Annehmen beschäftigt werden und die beim Manipulieren benutzt werden, Hände, die, der Sprechsinn und der, ja, der Anus und das Genital gehören auch dazu. Und schließlich gibt es noch den Sprachsinn. So, wir hoffen, dass wir dadurch, dass wir spirituelle Dinge aufnehmen durch die wissenserwerbenden Sinne und somit spirituelle Erfahrungen machen, auch unsere aktiven Sinne in spirituellen Tätigkeiten beschäftigt werden. Die Beine tragen uns nicht mehr zu Kinos oder auf irgendwelche irgendwo hin, wo eben kein spirituelles Leben ist, sondern zu Tempeln oder zu spirituellen Anlässen. Die Hände werden beschäftigt mit Tätigkeiten, die nicht, die im Dienste stehen zur spirituellen Verwirklichung. Ich will es mal positiv sein. Und die Zunge beschäftigt sich nicht mit müßigen Gerede, sondern mit solchen Dingen, die zur Selbstverwirklichung förderlich sind. Der wichtigste jedoch von diesen fünf, zweimal fünf Sinn, ist der Geist, das Denken. Dieser Sinn soll ebenfalls spiritualisiert werden und ist eigentlich der allerwichtigste Sinn. Wenn das Denken nicht umgewandelt wird und nicht transformiert wird, dann kann von spirituellem Leben keine Rede sein, sondern nur von einer Show vom spirituellen Leben, einem äußeren zur Schau stellen spirituellen Lebens. Den Geist zu spiritualisieren ist derart wichtig, dass unser ganzes Dasein letztendlich davon bestimmt wird. Durch eine äußere Annahme von den Tätigkeiten des spirituellen Lebens ist noch nicht viel Nutzen zu erfahren. Erst dann, wenn es zu einer Verinnerlichung kommt, zu einer Verwirklichung, zu einer Transformation unseres materiellen Denkens zum spirituellen Denken, dann kann eigentlich davon geredet sein, dass das spirituelle Leben uns wirklich erfasst hat und wir auf der Basis von Erkenntnis handeln. So, in diesem Ferienlager versuchen wir, und ich möchte euch bitten, zu diesem Experiment da lebhaft teilzunehmen, einfach mal eine andere Erfahrung zu machen. Die Umgebung und die Aktivitäten, die wir haben, sollten solche sein, die es uns ermöglichen, spirituelle Erkenntnisse aufzunehmen. Und wir sollten begeistert daran teilnehmen. Das Ferienlager ist anders als irgendwelche anderen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wir sollten diese Andersartigkeit bejahen und begrüßen, in der Hoffnung, dass es zu einer Transformation unseres Denkens und unserer Befindlichkeit, unserer Psychologie kommt. Eigentlich ist das Ferienlager somit ein Ferienlager von der materiellen Welt oder anders gesagt eine Möglichkeit, spirituelle Erfahrungen zu sammeln. Wie selten kommt es vor in unserem Leben, dass wir 6 ganze Tage von morgens bis abends Zeit finden, uns mit spirituellen Dingen zu beschäftigen. Natürlich haben wir es die Möglichkeit gegeben, in den Wald zu entkommen, zu den Kühen zu entkommen, ins Gasthaus von Roch de Eure, obwohl da keine großen Sensationen zu sehen sind, sondern nur Dorfbewohner und so weiter. Natürlich ist die Gegebenheit, in das nächste Kino in Bern zu gehen und sich wieder voll mit materiellen Eindrücken laufen zu lassen. Das kann sehr schnell im Kino geschehen. Am besten natürlich in einem Sinnenkino. Das gibt es jetzt nur als Experiment, wo man auch die Sinne stimulieren kann durch Elektroden, die da dran sind. Natürlich ist die Gegebenheit gegeben, auch diese Möglichkeit nicht zu gebrauchen und sich mit materiellem Leben zu befassen. Aber der intelligente Ferienlagerbesucher wird diese Möglichkeit in dem Sinne nicht für wertvoll erhalten, sondern er wird sie vielleicht als naiv abtun und sich eben dieser Möglichkeit hingeben, durch die Erfahrungen zu sammeln, die ihn nachhaltend transformieren. So der Grund, weswegen man es tun sollte, ist die Definition von Vollkommenheit, die gegeben wird. Diese Definition ist, dass das menschliche Leben erst dann wirklich erfolgreich ist, benutzt wird zu einem spirituellen Leben. Und der Grund, weshalb diese Definition stimmt, wird in diesem Buch gegeben, aus dem wir jetzt jeden Morgen hören werden, dem Srimad Bhagavatam. Das Srimad Bhagavatam ist die erstaunliche Geschichte einer Transformation, die stattfand in 7 Tagen, jedoch nicht von einem Ferienlager, sondern in 7 Tagen eines Erfahrungslagers, könnte man sagen. Und zwar begab es sich so: Maharaj Parikshit, ein weiser König, der sehr wohlhabend war, der einen großen Namen hatte in der Geschichte der Dynastien, der Menschheit, wurde auch durch eine Reihe von Zwischenfällen, die ich hier nicht erläutern möchte, es wäre zu lange, wurde verflucht von einem Brahmana innerhalb von 7 Tagen zu sterben. Nun, gestern in Zürich sagte ich, dieser Fluch war nicht wie der Fluch eines Geiers, der eine Kuh verflucht und sagt, mögest du sterben, damit ich bald dein Fleisch habe und es essen kann. Solch ein Fluch von einem Geier, der von einem Geier einer Kuh ausgesprochen wird, ist wirkungslos. Dieser Fluch war absolut sicher. Es war sicherer als jedes Todesurteil, was in einem gut bewachten Todestrakt eines Gefängnisses gefällt war. Dieser Fluch war tödlich. Es war sicher, es gab nichts, um ihn abzuwenden. So, Maharaj Parikshit muss sicherlich sehr zunächst einmal ganz schön schockiert gewesen sein. Dann jedoch wachte in ihm die Erziehung auf, die er genossen hatte, eine letztendlich spirituelle Erziehung, und er wusste, dass an und für sich er von Glück sprechen konnte. Vom Glück sprechen konnte deswegen, weil er den unausweichlichen Zeitpunkt seines Todes wusste. Die meisten Menschen in dieser Welt kennen ihn nicht. Und befinden sich sogar in der Illusion, dass es sehr, sehr weit entfernt ist, dieser Zeitpunkt. Oder machen sich schlichtweg keine Gedanken. Sie ignorieren ihn einfach weg. Maharaj Parikshit dagegen wusste und ging jetzt ans Ufer der Ganga mit einer Frage. Einer Frage, die die Grundlage einer großen spirituellen Runde wurde. Einer Frage, die die ganzen Heiligen und Transzendentalisten der damaligen Zeit auf den Plan rief, wie man sagt. Nämlich die Frage, was ist die Aufgabe von jemandem, der auf der Schwelle des Todes steht? Es waren Atrimuni und Gautama Rishi und Namen, die in diesem Kreis vielleicht nicht ganz und gar bekannt sind, angekommen. Das waren weise Philosophen, die Blüte der damaligen Zeit. Und jeder gab erstmal seine Antwort, dann ging jedoch ein Schweigen durch die Menge, als Shukadev Goswami in die Menge hineintrat. Es war ein 16-jähriger Transzendentalist. Wir haben im letzten Sommerlager darüber gesprochen. Stellt euch bitte mal vor, jetzt, während ihr hier so sitzt, käme ein blauhäutiger, mit Lotusaugen ausgekleideter, also ausgestatteter Transzendentalist, unbekleidet in das Zelt hinein. Zuerst werden wir vielleicht fragen, warum hat er denn nichts an? Aber wenn wir ihn in die Augen schauen, würden wir merken, natürlich hat er nichts an. In seinem Bewusstsein sieht er nur die spirituelle Welt. Er ist überhaupt nicht sich des Körpers bewusst, den er hat. Und diese Persönlichkeit würde schnellstmöglichst von diesem erhobenen Sitz heruntergehen. Diese Persönlichkeit würde sich hinsetzen und mit Worten sprechen, die uns tief im Innersten berühren würden. Sie würde uns aufrufen und uns sagen, ihr vergeudet eure Zeit. Während des Tages geht ihr materiellen Tätigkeiten nach und während der Nacht vergießt ihr entweder euren Samen nutzlos oder ihr schläft. Wir würden zuerst natürlich ein bisschen schockiert sein. Aber wenn wir ihn anschauen würden, werden wir merken, diese Persönlichkeit ist ein Bote von der ewigen spirituellen Welt. Sie ist gekommen, um uns aufzurufen, unser materielles Leben endlich zur Vollkommenheit zu bringen. Unsere Geburt zur Vollkommenheit zu bringen. So, das war die Situation vor 5000 Jahren. Shukadev Goswami kam an und fing an zu sprechen. Und so wie er sprach, verschwiegen alle. Man muss sich das vorstellen, das waren Tausende von Leuten, die sich bis in die finstersten Bereiche des Dschungels erstrecken. Das war eine unübersehbare Heer von Menschen, die zu diesem Treffen eingefunden hatten. Shukadev Goswami benutzte keine Verstärkung. Seine Stimme war jedoch so klar und so machtvoll, dass sie ohne Amplifikationssystem selbst die Ohren der zur hintersten sitzenden Leute ergriff. Und sie war so, er redete von Dingen, die so interessant waren, und weil er sprach, so verwirklicht. Dass sie jeden Einzelnen bis in die Tiefste anrührten. Es heißt, dass die Leute, die da saßen, weder an Essen noch an Schlafen dachten. Stell euch das vor, für 7 Tage, nonstop. Und sie fingen nicht plötzlich an, am 6. Tag Schreikrämpfe zu kriegen, weil sie nicht geschlafen hatten, oder ohnmächtig umzufallen, weil sie nichts getrunken hatten. Die waren begeistert.
sprich weiter, sagten sie. So, wir lesen aus dem Buch, was eigentlich Sugar Dev Goswamis Worte sind. Tut mir fürchterlich leid, dass ich auf so eine gefallene Seele bin und deswegen nicht so sprechen kann wie Sugar Dev Goswami. Ich werde versuchen zu den Texten, also ich werde die Texte vorlesen und versuchen sie zu erläutern in Sugar Dev Goswamis Sinne. Aber eben nicht Sugar Dev Goswami, das ist sehr schade, ich bedauere es, denn wir müssten Sugar Dev Goswami hier einladen, das wäre wirklich der Höhepunkt. Sugar Dev Goswami sprach von vielen Dingen und ich kann hier nur einige Dinge aufführen heute Morgen, ich möchte es auch nicht so lang machen, weil ich weiß, dass ihr auch Frühstücksfassaden zu euch nehmen sollt und wollt und müsst. Und ich auch weiß, dass meine Worte euch es ist halt nicht so die gleiche Situation wie vor 5000 Jahren. Sugar Dev Goswami machte einen interessanten Punkt zu Parikshit Maharaj. Er erzählte ihm von Dynastien, die gekommen und gegangen waren. Davon hatte ich auch gestern gesprochen. Und machte ihm so klar, dass es an und für sich überhaupt nicht tragisch ist, dass du deinen Körper aufgeben musst. Das ist einfach so in dieser materiellen Welt. Vor dir gab es große Könige, vor dir gab es große Dynastien, die alle gekommen und gegangen waren. Die Vegetation auf Bäumen, die kommt und geht. Also die Blätter, die kommen und gehen auf Bäumen. Er machte ihm auch klar, dass die Seele den Körper verlässt, entsprechend des Bewusstseins, die es annimmt. Er erzählte ihm eine Geschichte dazu von einem Monarchen, der sich ebenfalls zurückgezogen hatte von seinen königlichen Pflichten, genau wie Parikshit Maharaj, der jetzt am Ufer der Ganga saß. Dieser Monarch jedoch war nicht erfolgreich geworden in seiner Meditation, sondern hatte tatsächlich materielle Anhaftung entwickelt an ein Reh und hatte im Augenblick des Todes an ein Rehkitz gedacht und war somit, als er den Körper verlassen hatte, entsprechend seiner Meditation weitergegangen. Er war nicht zurück in die spirituelle Welt gegangen, sondern bekam später nochmal eine Chance. Er kam erst wieder in dem Rehkörper, um dann gleich danach einen menschlichen Körper anzunehmen. Er sagte ihm also mit dieser Geschichte, schau, du musst dich vertiefen. Du musst jetzt, wo du kurz vor deinem Tode stehst, deine Gedanken läutern und reinigen und spiritualisieren. Er erzählte ihm von vielen Dingen. Zum Schluss erzählte er ihm über Sri Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, und gab ihm so die Möglichkeit, sich total zu versenken in die transzendentalen Aktivitäten des Herrn. Und als schließlich dann Maharaj Parikshit 7 Tage gehört hatte, sagte er, danke. Ich weiß, was die Pflicht eines Menschen ist, der auf der Schwelle des Todes ist. Er muss sich in Gedanken vertiefen, in die höchste Persönlichkeit Gottes und so Yoga erlangen, so die Verbindung mit ihm erlangen. Und er sagte dann, danke, ich habe jetzt gehört. Er schwieg, er setzte sich gen Osten hin und er meditierte und gab dann in vollendigem Krishna-Bewusstsein seinen Körper auf, um sogleich in die spirituelle Welt zurückzugehen. So, um eine ähnliche Stufe des Bewusstseins zu erlangen, auch ohne diese, sagen wir, ganz direkte Bedrohung. Ich möchte nicht sagen, ein Grund ist, dass ihr in 7 Tagen sterben werdet. Das wäre irrational, so etwas zu behaupten und ist hoffentlich auch nicht der Fall. Der Grund jedoch ist, dass ihr, weswegen ihr diese Definition der Vollkommenheit akzeptieren könntet und meines Erachtens solltet, ist die Verwirklichung, dass ihr genau wie Parikshit Maharaj nur Durchgangsreisende hier seid. Ihr könnt nichts mitnehmen von dem, was ihr für eure Sinne und schafft. Ihr könnt nur eines mitnehmen, nämlich das, was ihr erlangt in eurem inneren Leben, das Denken, was ihr, oder das, was ihr in eurem Denken, im Gefäß eures Geistes sammeln konntet. Was ihr im Gefäß eurer Sinne sammeln könnt, ist sehr schnell schon weg. Wie das Frühstück, was ihr heute Morgen essen werdet. Und was sehr schnell schon die Zunge, die so sehr begeistert wird durch das Frühstück, was dann runtergeht und weg ist von der Zunge. Was ihr jedoch in eurem Geist sammeln könnt als Verwirklichung, begleitet euch auch über das endliche Dasein eurer Sinne und eures Körpers hinaus in die spirituelle Welt oder in den nächsten Körper, je nachdem, wie weit ihr erfolgreich wart, Schätze zu sammeln in eurem Geiste. So, wie das erlangt werden kann, ist durch einen Vorgang, den ich euch als Grundlage gerne vorschlagen möchte, als Grundlage für dieses Ferienlager. Durch Prashna. Prashna heißt Fragen stellen. Fragen stellen, das war das, was Parikshit Maharaj die ganze Zeit hindurch tat. Die ganzen 7 Tage bat er Shukadev Goswami, bitte erkläre dieses, bitte sage dieses. Und an dieser Stelle habe ich einen Zweifel, sagt Parikshit Maharaj im 6. Kanto. Er sagt ganz deutlich, das kann ich jetzt nicht so sehen, wie du das erklärt hast. Durch diesen Vorgang kann man die menschliche Lebensform zur Vollkommenheit bringen. Fragen stellen in einer offenen und wissbegierigen Art und Weise. Fragen, die nur so aus Sensationslust gestellt werden, wo man nicht interessiert ist an der Antwort, sondern vielleicht nur daran, wie schön man sich ausgedrückt hat. Das ist nicht die Frage, nach der wir suchen. Wir suchen nach der Frage, die mit einem Schuss an Dringlichkeit oder einer Prise an Dringlichkeit gestellt wird. Das Vedanta Sutra sagt, Atato Brahma Jigyasa, nun wo du Mensch geworden bist, stelle Fragen nach dem Sinn des Lebens. Hiermit ist ein sehr interessanter Zusammenhang aufgedeutet. Nun, wo du Mensch geworden bist, du warst nicht immer Mensch, du konntest nicht immer Fragen stellen nach dem Sinn des Lebens. Mensch bist du geworden durch eine sehr allmähliche Entwicklung, die sich durch die einzelnen Lebensformen von der Qualle, vom Einzeller vielleicht, über die Qualle zu den Wasserlebewesen und zu den Bäumen getragen hat. Du hast eine lange Reise hinter dich gebracht. Und jetzt, oder Atato, bist du Mensch geworden. Oder hast du ein menschliches Leben, einen menschlichen Körper gekriegt. Jetzt sollten die Fragen gestellt werden, die sich um die Existenz drehen. Gestern hat sie ein Schauspiel gesehen, Nocturna. Da ging es darum, dass aus Herrn Jedermann die Neigung von Essen, Schlafen, Verteidigen und Sex herausgequollen sind in einem Traum. Ich habe selber noch nicht gesehen, ich habe nur den Reklamezettel oder Ankündigungszettel gesehen. Essen, Schlafen, Verteidigen und Sexualität, das ist nichts Besonderes. Das tun auch die Tiere in ihren niederen Lebensformen auf eben animalische Art und Weise. Diese Neigung haben wir auch alle in uns drin, wie der berühmte Schweizer C.G. Jung. Die animalischen Erfahrungen unseres Lebens sind in der Menschenseele tief eingebettet. Sicherlich können wir auch Fragen stellen, die in diesem Bereich bleiben, wie es die Tiere tun. Wo gibt es Honig? Fragt die Biene Maya, den Bienenrich, Siegstich und so weiter. Das machen unsere Zivilisation, Fragen auf der körperlichen Ebene stellen. Wir können aber spirituelle Fragen stellen über den Sinn des menschlichen Lebens. Da wird man richtig enthusiastisch. Wir können uns den Fragen anschließen von Maharaj Parikshit und lernen von den geeigneten Quellen zu hören, den vedischen Schriften, den geweihten Krishnas, die diese vedischen Schriften lernen. Und wir werden sehen, wie durch die Antworten, die wir hören, etwas in uns bewirkt wird. Wir bekommen Loslösung von dieser Welt, nachdem wir ein wenig Wissen erworben haben. Erstmal Wissen, dann Loslösung von dieser Welt. Und dann bekommen wir Anhaftung an Krishna. Wir bekommen spirituelle Stärke, mit dem wir den spirituellen Pfad gehen können. Ich möchte euch jetzt von diesen Fragen, die gestellt werden sollten und den Antworten, die dann gegeben werden, ein wenig erzählen. Also ich möchte jetzt kurz von der Wirksamkeit sprechen. Gleich am Anfang des Srimad Bhagavatam wird hierüber gesprochen. Es heißt, dass wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, also auch praktisch das umsetzt, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst, das heißt, hier wird davon gesprochen, hingebungsvoller Dienst, für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Mit anderen Worten, wenn man regelmäßig hört, diese transzendentalen Informationen aussammelt, werden wir aus unserer relativen Sicht von Vollkommenheit erlöst. Aus unserem privaten Psychogefängnis werden wir erlöst und kommen hin auf eine völlig andere Ebene von Tätigkeiten. So wie diese Tätigkeiten dann erweckt werden, diese spirituellen Tätigkeiten, werden wir von unseren materiellen Anhaftungen wie Lust und materiellen Wünschen und Verlangen befreit und werden zum ersten Mal glücklich. Wir können dann verschnaufen von unserem materiellen Leben. Auf dieser Stufe dann, wo man glücklich ist, wo man einfach zufrieden ist in seinem Leben, nicht mehr den falschen Meistern wie den Wünschen ständig dienen muss, auf dieser Stufe dann erlangt man Freiheit von der Verbindung mit Materie und entwickelt wissenschaftliches Wissen über die Persönlichkeit Gottes. Und die letzte Wirkung dann, die eintritt, ist, dass auf diese Weise das falsche Ego, das wie ein Knoten im Herzen ist und uns fesselt ans materielle Leben, gesprengt wird, alle Zweifel zerfallen in Stücke und die Kette unserer materiellen Tätigkeiten hat ein Ende. Das ist also die Wirkung davon, wenn man diesen Prozess annimmt, nämlich Fragen zu stellen und die Antworten zu hören. So möchte ich euch dann abschließend bitten, euch in dieser Zeit mit euren Fragen an die Devotees zu wenden, in die Vorlesung aufmerksam zu hören, mit dem Wunsch, Antworten zu kriegen auf die Frage, wie kann ich selber spirituelles Leben aufnehmen, und so letztendlich euer menschliches Leben zur Vollendung bringen oder zur Vollkommenheit bringen. Das, finde ich, ist ein gutes Motto. Mir ist klar, dass wie bei jedem, der in eine neue Situation kommt, ihr euch alle erstmal einfinden müsst, alles anders ist jetzt hier, wo ist man?